Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Die Klimakrise beschäftigt uns heute Vormittag in der Lesart und mit dem Klima ist auch das verknüpft, was wir Tag für Tag einkaufen und essen. Bei der Frage, wie viel CO2 unser Frühstück gerade verursacht hat, kann uns jetzt jemand auf die Sprünge helfen. Der Ernährungswissenschaftler Malte Rubach ist mir zugeschaltet. Die Ökobilanz auf dem Teller heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Rubach.
Hallo, grüß Sie.
Wenn ich jetzt heute Morgen Haferbrei mit Banane gegessen habe und dazu einen Espresso getrunken, bin ich dann schon eine mittelschwere Klimasünderin?
Auf keinen Fall. Natürlich könnte man hier noch die Banane einfach durch einen heimischen saisonalen Apfel ergänzen oder durch eine Birne. Dann wäre es ideal, aber das ist alles völlig im Rahmen.
Also ein veganes Frühstück wäre nicht unbedingt korrekter?
Nee, wobei, was Sie jetzt gegessen haben, ja fast vegan war, bis auf vielleicht einem Joghurt oder Milch. Aber vegan bedeutet nicht automatisch klimafreundlicher.
Was heißt es denn, wenn vegane Ernährung, wenn jemand davon sehr überzeugt ist, wie sieht die Klimabilanz aus? Vielleicht können Sie uns das an einem Beispiel erklären.
Ja, das sieht beim Klima tatsächlich deutlich weniger treibhauswirksam aus als beim Mischköstler. Ein Vegetarier ist auch etwas klimafreundlicher als ein Mischköstler. Das liegt aber vor allem daran, dass wir derzeitig wirklich als Mischköstler zu viel Fleisch essen und auch bei anderen Lebensmitteln durchaus noch ein bisschen einsparen können, zum Beispiel bei verarbeiteten Milchprodukten oder auch tatsächlich bei Getränken, abgefüllten Getränken und Getreideprodukten.
Kann man denn den Verzehr von Tieren irgendwie wieder gut machen? Ist es überhaupt so, dass Tierhaltung das große Problem ist?
Ja, man kann tatsächlich im Alltag überlegen, wo möchte ich denn konsumieren? Denn beispielsweise, es wird ja in Deutschland immer mit dem Rindfleisch argumentiert, das konsumieren wir ja nur zu 15% anteilig am Fleischkonsum. Aber beispielsweise beim Geflügel oder Schwein, da liegt man schon bei vielen anderen Ökofaktoren wie auch dem Wasserverbrauch tatsächlich nur bei weniger als der Hälfte von dem, was Rindfleisch verursacht. Da kann ich natürlich was drehen und dann kann ich auch im Alltag überlegen, muss ich denn heute Abend eine ganze Staffel Online-Streaming meiner Lieblingsserie praktizieren? Denn für eine halbe Stunde Online-Streaming kann ich beispielsweise auch schon einfach ein schönes 150 Gramm Geflügelfilet oder Schweinefilet essen. Und da kann man also schon im Alltag überlegen, was macht wirklich bei mir der Konsum aus, nicht nur bei der Ernährung.
Spielt auch die Haltung der Tiere damit hinein? Also Rinderhaltung im Vergleich zu Geflügelhaltung, was die Ökobilanz angeht?
Das spielt auf jeden Fall mit rein. Es ist so, dass Wiederkäuer, also bei Rind, Schaf und Ziege, aufgrund der Verdauung eine andere Klimawirksamkeit haben als Schwein und Geflügel. Wobei inzwischen es so ist, dass vermutlich auch die Berechnung der Klimawirksamkeit von Wiederkäuern überarbeitet werden muss. Denn das Methan, was die ausstoßen und was ein klimawirksames Gas ist, ist eigentlich Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufes, dass die ja eigentlich dann auch über das Gras wieder aufessen und wieder ausscheiden. Also da würde noch ein bisschen was passieren, aber das ändert nichts daran, dass tierische Lebensmittel in der Regel klimawirksamer sind als pflanzliche Lebensmittel.
Was halten Sie denn von den vielen Ersatzprodukten für Fleisch? Da gibt es ja inzwischen ganze Regale, wenn ich mich im Biomarkt umschaue. Sind die aus der Sicht des Klimas sinnvoll?
Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht sind weder die Fleisch- noch die Milchersatzprodukte wirkliche Alternativen. Nicht, weil sie vielleicht schlecht ausgedacht sind, sondern weil sie schlichtweg nicht die hohe Nährstoffdichte liefern, wie Fleisch oder Milch oder deren Produkte. Und zum anderen natürlich auch hochverarbeitet sind. Das heißt für mich, es ist eine eigene Produktkategorie, die kann ich essen, die kann ich auch mögen. Und viele Produkte sind aus meiner Sicht allerdings weit davon entfernt, überhaupt als ein Ersatz zu dienen. Rein geschmacklich ist das noch ein weiter Weg.
Ich habe gelernt aus Ihrem Buch, dass es Produkte gibt, die ausschließlich aus Gluten entstanden sind. Das hat mich auch sehr verblüfft. Was ist denn eigentlich mit Käse?
Ja, bei Käse gibt es momentan viele Entwicklungen, die vor allem Ersatz auf Basis von Cashewnüssen entwickeln. Das ist aber wiederum auch eine Wasserverschwendung, die man sich dreimal durch den Kopf gehen lassen sollte, denn diese zum Beispiel Camembert-Ersatz besteht zu über der Hälfte aus Cashewnüssen und Cashewnüsse haben wiederum einen Wasserverbrauch in der Höhe von Rindfleisch. Von einem Kilogramm Rindfleisch ist das vergleichbar bei einem Kilo Cashew und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn wir dürfen nicht nur auf die Klimawirksamkeit gucken, sondern insgesamt auf die Ökobilanz. Und wenn wir dann extra Cashewnüsse in Form verarbeiteten Käse aus den Regionen der Welt, wo die eben nun mal wachsen, in Südamerika oder Indien, importieren, ist es tatsächlich wiederum freundlicher für die Ökobilanz, wenn man eigentlich einfach einen regionalen Käse isst.
Also alles, was aus der Nähe kommt, ist eigentlich gut. Nun haben Sie den Wasserverbrauch schon angesprochen, Herr Robach. Es gibt die Begriffe bei Ihnen graues und blaues Wasser. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das blaue Wasser ist das Wasser, was wir als Frischwasser entnehmen, also jetzt mal platt gesagt, was aus dem Wasserhahn kommt. Und dann gibt es noch das graue Wasser, was Sie angesprochen haben. Das ist das Wasser, was eigentlich darstellt, wie viel Frischwasser wir aufwenden müssen, um verschmutztes Wasser wieder sauber zu bekommen, also um den Schmutz sozusagen und die Abfallstoffe zu verdünnen. Und dann gibt es noch das grüne Wasser, das ist das Regenwasser, was vom Himmel fällt. Und das ist so wichtig, weil gerade in Deutschland wir zum Glück noch derzeit genügend Niederschläge haben. Und gerade bei tierischen Produkten, die oft ja auch dann als Wasserverschwender in Verruf gebracht werden, ist es so, dass zum Beispiel Rindfleisch, wenn wir das wieder nehmen, über 90% aus Regenwasser seinen Wasserbedarf deckt. Das ist natürlich in Deutschland weniger ein Problem, wo nur etwa 1% der gesamten Frischwasserentnahme aus der Landwirtschaft erfolgt. Der Rest ist in den Haushalten und Industrien. Und es ist ein weniger ein Problem, als wenn wir jetzt Rindfleisch eben aus Südamerika extra importieren.
Malte Rubach, was können wir denn ganz konkret tun für den Klimaschutz?
Ja, ich habe es ja wirklich einfach durchkalkuliert anhand einer ja, sehr, sehr aktuellen Analyse des Thüneninstituts in Deutschland. An Platz 1 ist das Fleisch sowohl bei der Landnutzung als auch bei der Klimawirksamkeit und beim Energieverbrauch. Das sollte man tatsächlich um die Hälfte mindestens einfach im Konsum reduzieren, egal welches Fleisch. An Platz 2, das wissen aber wenige, stehen Getränke, einfach weil wir so viel davon am Tag trinken. Und da kann man wirklich ein bisschen dran drehen, wenn man mehr Leitungswasser trinkt. Und an Platz 3, auch für viele vielleicht überraschend, sind Getreide und Getreideprodukte noch vor den Milch- und Milchprodukten. Und da kann man eben auch einfach mal gucken, ob man bei beiden Kategorien ein bisschen einspart. Und dann kann man tatsächlich auf ein recht verträgliches Niveau kommen, denn eins steht ja fest, essen müssen wir immer.
Am besten Hülsenfrüchte und regionale Produkte. Malte Rubach über sein Buch Die Ökobilanz auf dem Teller, wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Erschienen ist der Band bei Hirzel, 248 Seiten für 18 Euro.